Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Am Mikrofon Regi Sager. Innerhalb von 30 Sekunden ist das Leben zu Haiti völlig auf den Kopf gestellt worden. Am 12. Januar dieses Jahr. Diesmal hat das Erdbeben den Inselstaat erschüttert. Grosse Teile der Hauptstadt Port-au-Prince und ein paar Städte im Westen der Insel sind vollständig zerstört worden. Rund 300'000 Menschen sind umgekommen, 2 Millionen sind obdachlos geworden. Wie sie das Erdbeben erlebt hat, das erzählt Susi Castor, dem DRS-Reporter Daniel Voll, auf Französisch hier im «Menschen und Horizonte».
Moi, par exemple, j'étais en voiture, je revenais du sud et j'étais dans un lieu où c'était presque l'épicentre du tremblement de terre. J'étais près de la mer, entre les Rocanes et Crécy.
Susi Castor war mit ihrem Chauffeur in einem Geländewagen unterwegs, auf dem Heimweg von Léogan, einer Stadt im Westen der Hauptstadt Port-au-Prince. Die Strasse geht am Meer nach und ziemlich genau durch das Epizentrum des Erdbebens durch. Plötzlich hat das Steuerrad nicht mehr funktioniert und sie hat gemeint, vielleicht sei ihr Pneu geplatzt.
À ce moment, on a cru qu'il s'agissait d'un phénomène mécanique de la voiture parce que la direction de la voiture ne répondait plus. Et alors, lorsqu'on s'est aperçu que c'était un tremblement de terre, c'est en voyant la montagne venir sur nous.
Dass es ein Erdbeben ist, das hat sie erst gemerkt, wo sie gesehen hat, wie von den Bergen her steile Lawinen abgerutscht sind.
Et c'est à ce moment que nous avons vécu vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'apocalypse. En voyant ces maisons tomber, en voyant les gens, en voyant les cris, les enfants, les blessures, des morts suspendus dans les maisons qui tombaient. Non, c'était comme un château de cartes.
In dem Moment hat sie gemeint, die Welt ging unter. Häuser sind in sich zusammengestürzt. Leute sind durch die Strasse gerannt. Kinder haben geschrien. Überall Verletzte und Tote. In ein Kartenhaus ist die Welt in der Region von Port-au-Prince innerhalb von ein bisschen mehr als 30 Sekunden zusammengefallen. Jetzt, ein paar Monate nach dem Erdbeben, sitzt Susi Castor wieder in ihrem Büro im Crisfeld, ihrem Forschungs- und Bildungszentrum für soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Petionville, einem besseren Vorort von Port-au-Prince. Wenn sie zum Bürofenster rausschaut, dann sind Spuren von dieser Naturkatastrophe noch überall sichtbar. Zum Beispiel auf der Quartierstrasse, wo die eine Spur immer noch mit Steinhäufen verstellt ist. Der Trümmerschutt von Häusern, die die Bewohner auf die Strasse rausgetragen haben. So haben sie im Garten Platz gemacht für Zelt. Die meisten Obdachlosen wollen nämlich möglichst näher bei ihren Häusern bleiben. Viel aus Angst, dass plötzlich andere das Haus besetzen könnten. Das Gebäude vom Kesfe, dem Bildungszentrum von der Susi Castor dagegen, hat das Erdbeben offenbar ohne grössere Schäden überstanden. An der Hausfassade hat es keine sichtbare Riss, mindestens nicht auf den ersten Blick. Sekretariat und Schulzimmer im Parterre sind wieder in Betrieb und auch in dem Büro im ersten Stock wird geschaffen. Auf dem Schreibtisch von der Susi Castor steht ein Laptop. Daneben türmen sich Bücher und Akten, an der Wand volle Büchergestelle und in der Mitte des Raums hat es ein paar Stühle für Besucher. Durch offene Fenster hört man Vögel, die draussen in den Bäumen pfeifen. Im Hintergrund brummt ein Ventilator. Es ist heiss und feucht. Susi Castor schiebt ein paar Mäppchen weg, stellt eine Kaffeekanne mit 2 Tassen auf den Tisch und schenkt ein. Selber nimmt sie aber nur kurz an der Tasse und wippt auf ihrem Bürostuhl. Die Folge vom Erdbeben erlebt sie als eine Art Amputation für sich persönlich und für die Gesellschaft.
Aussi bien une amputation individuelle qu'une amputation collective. Hein? Parce que ce sont des gens qui sont des amis ou bien ce sont des collègues de travail. Ou bien, bon, ce sont des connaissances. Et brusquement, tu vois, ils sont là. Et ils ne sont plus là.
Wie ein Haufen Leute, Freunde, Arbeitskollegen, sind von einem Tag auf den anderen aus dem Leben verschwunden. Eigentlich können wir in dieser Beziehung die Auswirkungen von dem Erdbeben noch gar nicht wirklich abschätzen.
Et je crois que, dans ce sens-là, le tremblement de terre a un impact sur nous et a des conséquences dont nous ne mesurons pas encore hein, la profondeur. Et c'est chaque jour davantage que nous nous rendons compte des pertes. C'est pour ça que je te parle d'amputation. On s'en fait une partie de nous-mêmes. Ça.
fast jeden Tag würde ihr wieder bewusst, was oder wenn man da auch noch verloren habe. Zum Beispiel, wenn sie wieder mal einem entfernten Bekannten habe wollen telefonieren und am anderen Ende niemand abnehmen. Das passiert jetzt zwar immer seltener, doch die Frage nach den Toten bleibt. Weil von diesen über 300'000 Leuten, die dabei gestorben sind, hat man Tausende in den ersten Tagen nach dem Erdbeben zusammengesammelt und in Massengräben beerdigt. Wegen der unvorstellbar grossen Zahl der Toten haben wir sich nicht einmal Zeit genommen, ihre Identität aufzunehmen. Eine schwierige Situation für die Familie. Sie haben ihre Angehörigen verloren und können ihnen nicht einmal eine letzte Würdigung geben.
Donc, pour les familles qui sont restées, la perte d'un être cher s'ajoute justement à ce devoir presque manqué que tu ne peux pas rendre justement, tu vois, un dernier hommage à la personne.
Das gibt für die Zukunft auch noch einen Haufen rechtliche Probleme, weil viele Opfer nicht juristisch für tot erklärt worden sind.
Ja, beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas été déclarés morts parce que le cadavre n'est jamais apparu. Et il va y avoir un imbroglio légal, à moins qu'on ne prenne des dispositions, que ce soit au niveau de l'héritage. Donc tout ceci, ce sont des problèmes qui vont surgir.
Wenn der Staat da nicht etwas macht, dann gibt das auf Jahre hinaus ein grosses rechtliches Durcheinander, meint Susie Castor. Ein Bild geht ihr immer wieder durch den Kopf. All die weissen Tücher, wo man die Toten drin eingewickelt hat. Sie hat sich immer wieder gefragt, woher die weissen Lindtücher sind.
Et il y a quelque chose qui m'avait toujours frappé, c'était des cadavres, il y avait toujours des draps blancs sur les cadavres. Et c'est une question que je me demandais toujours, d'où sortaient ces draps? C'est-à-dire que les gens étaient tellement impuissants qu'on dirait que les draps se multipliaient. C'est comme si c'était la multiplication pour donner un petit peu plus de dignité, tu vois, à ces cadavres. Donc on les recouvrait.
Vermutlich haben wir den Toten so ein bisschen Würde wieder zurückgegeben. Dass Haiti die Opfer vom Erdbeben nicht vergisst, das findet Susie Castor besonders wichtig. Und sie hat auch eine Idee, wie wir diesen 300'000 Menschen könnte ein Denkmal setzen. Man könnte für jeden Einzelnen einen Baum pflanzen. Un Wald für die Toten.
Ce serait justement un hommage à leur mémoire, un hommage à leur personne, mais aussi à la fois, cet hommage-là se convertit en un élément de solution à certains problèmes, et particulièrement au problème de la reforestation.
Das wäre dann nicht nur ein Denkmal, sondern gleichzeitig ein Teil für die Lösung von einem der grössten Probleme von Haiti. Bäume für ein Land, wo es heute praktisch kaum mehr Wald gibt.
Haiti ist immer wieder etwa durchgeschüttelt worden, nicht nur durch Erdbeben, sondern auch durch seine politische Situation. Darüber erzählt Susie Castor in 3 Minuten hier auf DRS1.
Haiti, Cherie, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. Where sun is bright or even with soft moonlight, a shading tree, Creole maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please. Work, laughter and play, yes, we'll always be this way. Haiti, Cherie, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. Thank you.
Haiti chérie, now I've returned to your soil so dear. Let me hear again the things that give music to my ear. The shepherd's horn that welcomes the rising morn, when roads overflow as crowds to iron market go. When the sun is bright, or evenings with soft moonlight, the shading tree, Creole maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please. Work, laughter and play, yes, we'll always be this way.
Haiti hat dieses Jahr mit dem Erdbeben die grösste Naturkatastrophe in seiner Geschichte erlebt. Aber der Inselstaat hat schon seit der Unabhängigkeit vor 200 Jahren viel mitgemacht. Die Historikerin Susi Castor hat die Geschichte von Haiti nicht nur studiert, sondern auch selber erlebt, vor allem die letzten 50 Jahre seit dem Anfang der Duvalier-Diktatur. Daniel Voll hat mit ihr zu Haiti geredet.
Susi Castor ist unterwegs zu einer Sitzung in der Stadt. Darum treffen wir uns im Garten von gemeinsamen Bekannten, im Schatten von grossen, alten Bäumen. Kaum hat sie vom Stuhl Platz genommen, läutet das Telefon.
Je ne sais pas comment fermer. Hallo?
Und weil es ihr gerade nicht einfällt, wie sie es Leuten abstellen kann, nimmt sie das Telefon halt ab.
Ah, Gérald, dis-lui que c'est à... Est-ce que là, laisse-moi lui parler.
Dann fängt sie an, von der Geschichte von ihrem Land zu erzählen, wo sich vor über 200 Jahren als erstes Land in der Karibik und in Lateinamerika die Unabhängigkeit erkämpft hat. Aber friedlich war es Haiti in den letzten 200 Jahren nur selten gewesen und im letzten Jahrhundert schon gar nicht. 1915 hat die US-Armee Haiti erobert und das Land 15 Jahre lang besetzt gehalten. Damit haben die USA wollen die politische Lage von dieser Insel vor der eigenen Küste beruhigen. Das ist nicht wirklich gelungen. Nach dem Abzug der amerikanischen Truppen sind die Unruhen zu Haiti wieder losgegangen. Innerhalb der nächsten 25 Jahre sind eine ganze Reihe von häufig blutigen Diktatoren nacheinander an die Macht gekommen. 1957 hat es dann das erste Mal Wahlen gegeben, wo der ehemalige Landarzt und Gesundheitsminister François Duvalier gewonnen hat. Der François Duvalier, der bei vielen Leuten Papa Doc geheissen hat, hat sehr schnell ein Terrorregime aufgebaut. Seine Todesschwadron, die sogenannten Tonton Macoute, haben jeden Widerstand brutal unterdrückt und Zehntausende von Menschen umgebracht. Hunderttausende von Haitianer sind vor dem Terrorregime ins Exil ins Ausland geflüchtet. Vor allem Akademiker wie Ärzte, Lehrer oder Professoren, die allein schon wegen ihrer Ausbildung auf der schwarzen Liste vom Regime gestanden sind.
Le pays s'est vidé de beaucoup de ses cadres, particulièrement au niveau des professionnels, des médecins, des professeurs qui sont partis parce que c'était des gens dangereux pour le pouvoir, parce que c'était un pouvoir très rétrograde.
Auch Susi Castor ist ins Exil. Damals hat sie an der École Nationale Supérieure, der wichtigsten Universität von Haiti, studiert. Allerdings ist sie nicht in die USA geflüchtet, auf Kanada oder Frankreich wie der Grossteil ihrer Landsleute, sondern auf Mexiko, wo sie trotz der geografischen Nähe kaum gekannt hat, aber sie hat die Wahl nie bereut.
C'était une zone connue pour nous. Et cette découverte de l'Amérique latine, qui, d'après moi, est beaucoup plus proche d'Haïti, je ne dis pas les mêmes, non, parce qu'il y a des niveaux de développement qui sont différents, mais quand même, il y a une plus grande compréhension de nos réalités mutuelles, parce que nous avons subi, disons, des étapes historiques presque pareilles.
Nicht zuletzt auch, weil sie dort eine neue Welt entdeckt hat, die über Kolonialisierung eine ähnliche Geschichte gehabt hat wie Haiti. An der UNAM, der Autonomen Nationalen Universität von Mexiko, hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben und später selber einen Lehrstuhl bekommen. Mexiko war damals in den 70er und 80er Jahren einer der Brennpunkte der politischen Forschung für Lateinamerika. Eine Hochburg der Befreiungstheologie und der marxistischen Wirtschaftstheorie.
Il y a la théologie de la libération qui se développe, il y a la théorie de la dépendance, il y a, disons, toutes les réflexions marxistes qui se font. Vraiment, moi, je dis que c'est la période féconde, aussi bien intellectuelle que politique, de l'Amérique latine.
Die grosse Zeit von Lateinamerika, intellektuell und politisch, und für Susi Castor das grosse Abenteuer, auch privat. In Mexiko hat sie nämlich den haitianischen Oppositionspolitiker Gérard Bierjal getroffen, der an der Autonomen Nationalen Universität von Mexiko ebenfalls eine Professur hatte. Die beiden haben geheiratet und eine Familie gegründet.
Ça a été la grande aventure, à la fois intellectuelle et à cette époque-là, je me suis mariée avec Gérard Bierjal, qui était venu me rejoindre en exil. Et bon, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants là. En fait, le Mexique fait partie un peu de ma vie. Pas un peu, mais le Mexique, je le dis toujours, c'est ma seconde patrie.
Mexiko sei ihre zweite Heimat und trotzdem ist sie 30 Tage nach dem Sturz von der Duvalier-Diktatur auf Haiti zurück. Nach 26 Jahren im Exil ein schwieriger Schritt, sagt sie. Weil nach dieser langen Zeit kommen wir in ein anderes Land zurück, eine Heimat, die sich verändert hat.
Le désexil est aussi dur que l'exil. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, parce que tu as laissé un pays et tu retrouves un autre pays. Tu t'étais implanté ailleurs, tu avais tes amis ailleurs, tu avais ta vie ailleurs, et brusquement, tu viens dans un pays, c'est le tien, mais à la fois, c'est pas le tien.
Im Fall von Haiti war der Unterschied besonders krass gewesen. In den fast 30 Jahren von der Duvalier-Diktatur ist das Land verarmt. Die Familie von François Duvalier, die nach seinem Tod Anfang 70er Jahre von seinem damals 19-jährigen Sohn Jean-Claude als Präsident abgelöst worden ist, haben hunderte von Millionen Dollar aus dem Land geschafft und unter anderem auf Konten bei Schweizer Banken deponiert. Und das Land hat auch darunter gelitten, dass vor allem gut ausgebildete Leute ins Ausland geflüchtet sind. Haiti hat sich gesellschaftlich zurückentwickelt gehabt. Trotzdem sei es für sie nie eine Frage gewesen, ob sie wieder zurückging. Und klar, dass sie zu Haiti bleiben werde. Zeit nach dem Sturz von der Duvalier hat Suzy Gastor als Aufbruch erlebt. Das Volk sei es verwacht, alle haben geglaubt, dass es jetzt besser werde und seien voller Begeisterung dabei gewesen.
C'était vraiment enthousiasmant de voir un peuple palpiter et ce fourmillement, cette recherche et cet espoir. Moi, à ce moment-là, je crois que les Haïtiens, on pensait conquérir le monde. Et peut-être aussi avec beaucoup d'illusions, sous-estimait peut-être beaucoup de difficultés. Mais on était décidés à les vivre quand même. C'était un moment enthousiasmant.
Auf grosse Begeisterung nach dem Sturz von der Duvalier-Diktatur hat es auch politische Enttäuschungen gegeben. Eine der grossen persönlichen Enttäuschungen war für Suzy Gastor vor allem der ehemalige Präsident Jean-Bertrand Aristide, der den jungen charismatischen Armenpriester 1990 in den ersten demokratischen Wahlen zu Haiti zum Präsident gewählt worden ist. Da haben Suzy Gastor und ihren Mann Gérard Bierjal ihn unterstützt und auf einen Aufbruch gehofft. Aber schon, als Aristide nach 7 Monaten im Amt vom Militär gestürzt worden ist und in die USA geflüchtet ist, haben sie ihn wesentlich kritischer gesehen. Der Aristide sei geschickt auf der politischen Welle gesurft, die die Volksbewegung gegen die Duvalier-Diktatur ausgelöst hätte. Der charismatische Armenpriester habe die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verkörpert.
Aristide, en définitive, a été le représentant à ce moment-là, mais c'est pas Aristide qui a créé le mouvement. C'est pour ça que je reprends ce mot, Aristide a surfé. Donc, il a représenté tous les idéaux et ceux qui participaient au mouvement voyaient justement la concrétisation de toutes les causes pour lesquelles on luttait. Mm-hmm. Non, je ne vais pas apprendre.
Das Mal nimmt Suzy Gastor ihr Telefon nicht ab, lässt es einfach läuten und berichtet über den endgültigen Bruch mit dem Aristide. Bei der Präsidentenwahl im Jahr 2000 war ihr Mann nämlich einer der Gegenkandidaten zum Aristide gewesen und hat für seine Opposition ein knappes Jahr später die Quittung bekommen. Dem Aristide seine Volksmiliz hat Zentrale von mehreren Oppositionsparteien in Brand gesteckt.
Ça a culminé en 2001, où on a brûlé plusieurs partis politiques et on a brûlé aussi les maisons des dirigeants. Et ma maison a été brûlée, attaquée et la police était là. Il y avait des sénateurs qui étaient devant ma maison.
Und auch die privaten Wohnhäuser von der Parteichef haben es angezündet. Und die Polizei und sogar Politiker sind draussen gestanden und haben zugeschaut, wie sie mit knapper Not zum Haus ausgeflüchtet und dem Tod entkommen sind.
Nous sommes sortis de justesse et on était venus nous tuer.
Man habe sie damals umbringen wollen, sagt Suzy Gastor. Und man spürt, dass sie das auch fast 10 Jahre später noch immer beschäftigt.
Menschen und Horizonte hier auf DRS1. Mehr über Haiti und Suzy Gastor dann nach der 14:30. Es ist Abstimmungssonntag. Wir informieren Sie über das Resultat um 14:30 in den Nachrichten und gerade anschliessend in den Meldungen aus den Regionen.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Ooh, walk on by. Thank you.
Der ist eins am Sonntagnachmittag. Das ist «Menschen und Horizonte» am Mikrofon Regi Sager. Susi Castor hat sich einerseits als Historikerin mit der Geschichte von Haiti beschäftigt, andererseits hat die Geschichte von dem Land aber auch ihrem eigenen Leben Spuren hinterlassen. Sie hat während der fast 30 Jahren von der Duvalier-Diktatur im Exil zu Mexiko gelebt. Seit sie wieder zurück zu Haiti ist, versucht sie, etwas für die Zukunft von ihrem Land zu tun, und zwar mit CRESFET, einem Forschungs- und Bildungszentrum für eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Um was es dort geht, hat sie im DRS-Auslandredakteur Daniel Voll erklärt.
Das CRESFET, oder ausdeutscht das Forschungs- und Bildungszentrum für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, ist seit fast einem Vierteljahrhundert das Zentrum des Berufslebens von Susi Castor. Wo sie nach dem Sturz von der Duvalier-Diktatur mit ihrem Mann aus Mexiko zurück auf Haiti gekommen ist, da haben sie schnell gemerkt, dass der Aufbau vom Land schwieriger wird, als sie am Anfang geglaubt haben.
Nous avions compris que les choses ne seraient pas tellement faciles comme beaucoup le pensaient. Et dès le départ, nous avions dit que il y a des bases, si on ne les met pas, et au niveau de la société en général. La Formation.
Gefehlt haben vor allem Schulen und andere Ausbildungsmöglichkeiten. Das ist, nach der Meinung von Susi Castor, ein schweres Erbe von der Duvalier-Diktatur gewesen. In diesen fast 30 Jahren ist nämlich der grösste Teil der gut ausgebildeten Leute ins Ausland geflüchtet. Lehrer, Ärzte, Wissenschaftler, die sich in den USA, Kanada oder auch in Frankreich oder in der Schweiz eine neue Existenz aufgebaut haben und die auch nach dem Sturz der Diktatur nicht mehr zurückgekommen sind. Eine Diktatur wie die von Papa und Baby Doc Duvalier hat Angst gehabt vor gut ausgebildeten Bürgern und unabhängigen Denkern, sagt Susi Castor, und darum hat sie die Ausbildung nicht gefördert.
Nous pensions que c'était quelque chose d'indispensable, parce que une dictature rétrograde ferme, disons, la possibilité de formation à la société, parce que les dictatures ont peur de la formation des citoyens. Donc, dans ce sens-là, nous pensions que une des meilleures contributions, c'était justement contribuer à la formation.
Susi Castor nimmt das Telefon auch das Mal nicht ab und legt es auf die Seite. Das Beste, was sie ihrem Land hätte geben können, war für sie und ihren Mann also ein Bildungszentrum gewesen. Ein Zentrum nicht für Akademiker an einer Universität, so wie sie das in Mexiko gemacht haben, sondern vor allem für Leute auf dem Land, für Bauern zum Beispiel, die es besonders schwierig haben, weil in Haiti alle höheren Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Hauptstadt Port-au-Prince sind. Im CRESFET, dem Forschungs- und Bildungszentrum für eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung, geht es Susi Castor vor allem um Themen wie Menschenrechte und den Aufbau von einer demokratischen und sozial gerechteren Gesellschaft. Sie bilden zum Beispiel Animatoren aus, die Methoden für eine friedliche Lösung von Konflikten in die Dörfer heraustragen. Haiti leidet noch immer unter der Spätfolge der Duvalier-Diktatur, findet sie.
Durant le Duvalierisme, et c'est une des choses que nous payons très chèrement jusqu'à maintenant, et que jusqu'à présent n'a pas été corrigé, l'éducation civique a été rayée de l'école.
Und was nach der Meinung von Susi Castor Haiti vor allem gefehlt haben, sind Schulen, wo sich Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie sie ihre Pflicht als Staatsbürger wahrnehmen können.
Et dans ce sens-là, le CRESFED, nous avons fait des formations depuis au niveau des paysans, tu vois, jusqu'au niveau de poste universitaire. Mais jamais on a voulu se substituer à l'université.
Das CRESFED arbeitet zum Beispiel mit dem Centre de Formation Civique zu Léogane zusammen. Eine Stadt mit über 130'000 Einwohnern, rund 2 Autostunden von der Hauptstadt Port-au-Prince weg. Das Bildungszentrum im Aussenquartier von Léogane steht scheinbar allein auf einer Lichtung. Aber auf dem Kiesweg sind ein Haufen Leute unterwegs, zu Fuss die einen, mit dem TÜV oder mit dem Auto die anderen. Erst auf den zweiten Blick sieht man, dass es zwischen den Bäumen und den Sträuchern auch Häuser hat. Im Schatten von ein paar Palmen sitzt eine Gruppe von Männern, die aus den verschiedenen Teilen der weitläufigen Gemeinde Léogane kommen. Es sind Vertreter von der sogenannten CASEC, eine Art Gemeinderat, der für die Entwicklung zuständig ist. Sie diskutieren über die Umwelt, die in Haiti so stark zerstört ist wie in wenigen anderen Ländern. Der grösste Teil vom Wald auf den Hügel ist abgeholzt worden, darum kommt es in der Regenzeit immer wieder zu Überschwemmungen, weil die Erde das viele Wasser nicht schlucken kann. Dann verwandeln sich kleine Flüsse in der kürzesten Zeit in Sturzfluten, wo Erden und Steine ins Tal aber tragen. Die Gemeinden in der Ebene baden aus, dass die Leute in den Bergen den meisten Wald abgeholzt haben, sagt ein Kasek-Vertreter aus der Ebene auf Kreolisch, der nationalen Sprache zu Haiti.
Monyo, a cause de déboisement fait dans Monyo, plein de vignes ont été subies. Parce que les lapis ont tombé dans Monyo. C'est descendre une boue et la plaine. L'aile descend comme ça, il crase les cailles, il crase les jardins, il prend bête paysan à la veille. Ça, c'est son problème. Ouais, déboisement continue jusqu'où il y a. Parce qu'on garde pour eux avec une population qui est tellement pauvre.
Die Menschen in den Bergen sind ebenso arm, dass sie nicht anders können als Bäume fällen und das Holz als Baumaterial oder Holzkohle zu verkaufen. Verteidigt sich ein Vertreter aus den Berggemeinden zurück. Wald abholzen ist zeitig zwar offiziell verboten, aber die Regierung hat das bis jetzt nicht durchgesetzt. Die Regierung macht gegen die Zerstörung der Umwelt nichts, klagt eine junge Frau in einer Runde von Jungen, wo gleichzeitig im Saal vom Bildungszentrum über die Umweltprobleme vom Land diskutiert.
Mais l'État pas tellement bei Organisation aux valeurs.
Der Staat sei eben schwach.
L'État de bayo, parce que si on a mis l'État a mis tête ensemble avec organisation qui existait dans local.
Der Staat sei jetzt eben schwach. Über das können die Jungen im Bildungszentrum Liogan nur mal lachen.
Seulement l'État est faible, il n'existe pas.
L'État est trop faible. Si l'État n'existe pas,
der Staat sei nur schwach. Es gibt gar nicht.
C'est une autorité de l'État qui parle, donc l'État existe, mais il est faible.
Die Schwäche vom Staat und der Regierung ist ein besonders grosses Problem, weil heute alle wesentlichen Entscheidungen in der Hauptstadt gefällt werden. Rund um Port-au-Prince herum ist alles konzentriert. Die Leute in der Provinz aussen kommen sich dagegen allein klar vor und können auch kaum etwas entscheiden. Darum kommt unsere Gastor im Garten im Diplomatenquartier von Petionville auf eines von ihren Lieblingsthemen zu reden. Dezentralisierung. Haiti hat nur eine Zukunft, wenn die Regierung von dem so zentralisierten Land einen grossen Teil von ihrer Macht an die Provinzen und Gemeinden abgibt. Wichtig ist ihr darum, dass die Bürger lernen, selber Verantwortung übernehmen. Aber genau vor dem haben viele Leute Angst.
Beaucoup de gens ont peur de prendre des décisions. Au niveau individuel et au niveau collectif aussi. Et d'une façon générale, ceux qui détiennent le pouvoir ne permettent pas à ceux qui sont gouvernés de prendre des décisions.
Und darum halten sie Bildung für so wichtig. Ohne dass sich Menschen verantwortlich fühlen und einmischen, wird es auch keinen Fortschritt geben, glaubt sie.
Et c'est là, tu vois, que vient toute la question de l'éducation, toute la question de formation qui est indispensable. Et sans, justement, la décision et l'implication des individus, l'implication des institutions, l'implication de toutes les instances, eh bien, je ne crois pas qu'il y ait de progrès possible.
Suzy Castor, Historikerin aus Haiti. Was Erdbeben vom 12. Januar 2010 langfristig könnte für Auswirkungen haben, das erzählt sie im vierten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf DRS1.
Thank you.
Auswirkungen vom Erdbeben vom 12. Januar von dem Jahr sind in Haiti immer noch überall sichtbar. Auf den Strassen liegt Schutt, in den Gärten und auf öffentlichen Plätzen stehen Zelte, wo die Obdachlosen drin wohnen. Jetzt, 9 Monate nach der Katastrophe, haben sich die Menschen langsam eingerichtet. Wobei in diesen Tagen ist gerade wieder ein Sturm durch die Hauptstadt gefegt und hat einiges an diesen Zelten, von diesen Zelten zerstört. Der tägliche Markt mit Waren und Lebensmitteln funktioniert wieder. Viele Schulen haben wieder mit dem Unterricht angefangen, so gut es in den provisorischen Einrichtungen eben geht. Es ist eine Art Alltag, wo aber alles andere als normal ist. Die haitianische Historikerin Susi Castor hat sich im Gespräch mit dem Daniel Voll Gedanken gemacht darüber, was die langfristigen Konsequenzen vom Erdbeben könnten sein.
Das Erdbeben vom 12. Januar, sagt Susi Castor, ist nicht nur ein gewaltiges Naturereignis gewesen, sondern auch ein Wendepunkt im Leben von allen Haitianern.
Je crois effectivement que ce tremblement de terre, ça n'a pas seulement été un phénomène naturel, ceci a traversé, je crois, la vie de chaque Haïtien en particulier.
Haiti, das Armenhaus der Karibik, ist plötzlich für einen Moment auf der Frontseite von allen Medien gelandet. Die Bilder vom Elend nach dem Erdbeben haben in der Welt eine grosse Solidaritätswelle ausgelöst. Überall haben die Leute Geld gespendet, damit die Menschen zu Haiti ihr Land wieder aufbauen können. Die internationale Berichterstattung hat bei Susi Castor aber gemischte Gefühle ausgelöst. Auf der einen Seite Dankbarkeit für die internationale Solidarität. Auf der anderen Seite hat sie aber auch viel Sensationsgier gespürt. Viele Journalisten haben das Haiti-Bild zementiert, das bei ihnen zuhause eben erwartet werde, glaubt sie. Das Elend, wo die Bevölkerung drin lebt, der Hunger, der Dreck auf der Strasse und.
Il y en a qui cherchent le sensationnalisme. Qui mettent l'accent sur certains aspects que l'extérieur attend qu'on dise d'Haïti, comme la misère, disons les conditions de vie inimaginables, la saleté des rues, etc., etc. Et on ne peut pas dire qu'ils mentent, mais aussi ce qu'ils disent, c'est pas tout Haïti.
Das ist alles nicht gelogen, sagt sie. Aber es ist für sie doch nicht das ganze Bild von ihrem Land. Was dabei unterging, sei die grosse Dynamik, zum Beispiel im kulturellen Leben. Aber auch in der Gegenwart gibt es positive Entwicklungen.
Et c'est dans ce sens-là que je crois que c'est une image, je dirais, qui peut être déformante, de la mesure où on ne voit pas Haïti dans son dynamisme et dans son passé, dans son présent aussi, parce que dans le présent aussi, il y a des éléments aussi qui sont positifs et dans sa vision future.
Vermisst hat Susi Castor in den internationalen Medien zum Beispiel Bericht, wie sich die Menschen in den ersten Tagen und Wochen nach dem Erdbeben selber organisiert und gegenseitig geholfen haben. Weil die internationalen Hilfsorganisationen gar nicht so schnell ins Katastrophengebiet reingekommen sind. Die Bevölkerung von der Region und Port-au-Prince war also weitgehend auf sich allein angewiesen.
Cette population a été livrée à elle-même à un moment où les structures du gouvernement ne répondaient pas. Il n'y avait pas de gouvernement, on pourrait dire. La MINUSTA n'existait pas, la police n'existait pas.
Die Regierung hat nicht funktioniert und die UNO-Truppe, die sogenannte MINUSTA, war vom Erdbeben ebenfalls getroffen und hat auch nicht funktioniert. Genauso wenig wie die Polizei. Dass sich in einer Stadt wie Port-au-Prince mit über 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und unter diesen tragischen Umständen die Leute nicht einfach passiv gewartet, sondern spontan gegenseitig geholfen haben, das hat vielen Leuten das Leben gerettet. Davon ist Susi Castor überzeugt.
Dans une ville comme Port-au-Prince, de plus de 2 Millionen d'habitants, dans ces circonstances tragiques, la solidarité entre les divers groupes s'est organisée et c'est ce qui a permis, disons, la survie de beaucoup de gens. Je crois que ça, c'est un aspect qu'il faut bien, bien souligner. Moi, je trouve que c'est admirable.
Das ist doch bewundernswert und verspricht viel für die Zukunft, findet sie. Es ist ein Zeichen, dass die Bevölkerung von Haiti auch in hoffnungslosen Situationen nicht einfach aufgibt. Doch leider haben die internationalen Medien genau diese positive Geschichte kaum aufgenommen. Die grosse weltweite Solidarität, das Versprechen, dass die internationale Gemeinschaft Haiti in den nächsten 10 Jahren mit über 10 Milliarden Dollar helfen wollte, das Land neu aufzubauen, das hat im Land auch enorme Hoffnungen und eine Art Aufbruchsstimmung geweckt. Unmittelbar nach dem Erdbeben hat man gespürt, dass wie ein Ruck durchs Land geht, sagt Susi Castor. Allen ist klar geworden, dass es nicht mehr so weitergehen kann wie vorher.
Immédiatement après le 12, et je crois que nous tous, nous avions pensé, que ce serait la mise en branle. une prise de conscience d'une situation qui ne pourrait pas continuer comme ça et prendre l'opportunité qu'offrait justement cette catastrophe-là pour pouvoir avancer. Au niveau du développement, au niveau de la citoyenneté, au niveau de la souveraineté, tous les niveaux.
Und zwar auf allen Ebenen, wie sich das Land wirtschaftlich entwickeln kann, wie sich die Bevölkerung besser an der Politik beteiligen und auch beim Wiederaufbau mitreden kann. Haiti ist stark von der internationalen Gemeinschaft abhängig, die jetzt wesentlich mitbestimmt, was mit dem Geld passiert, wo die internationale Gemeinschaft versprochen hat. In der Zwischenzeit sind die Hoffnungen, dass es wirklich besser kommt, aber wieder dämpft. Die grossen Versprechen für die Hilfe beim Wiederaufbau sind erst zu einem ganz kleinen Teil eingelöst. Und die Entscheidung über den Aufbau fällt eine kleine politische Elite unter dem Einfluss der internationalen Organisationen, kritisiert Susi Castor. Ein schlechtes Zeichen ist für sie auch, dass seit dem Erdbeben viele Haitianer mit ihren Familien ins Ausland gegangen sind.
Pour moi, un des effets vraiment négatifs du tremblement de terre, c'est cet exode-là des gens qui sont partis. Et il y en a qui sont partis pour revenir. Mais il y en a beaucoup qui sont partis pour ne plus revenir.
Zwar hat es darunter viele, die sagen, sie kommen wieder zurück. Aber ein Haufen andere haben sich endgültig aus Haiti verabschiedet, fürchtet sie. Dabei erlebt Susi Castor das Thema Auswanderung auch in der eigenen Familie. Ihr älterer Sohn ist mit seiner Familie schon vor Jahren auf Kanada ausgewandert und wohnt dort in der Hauptstadt Ottawa.
Mon fils aîné a émigré à Ottawa. Donc par conséquent, il vit avec ses enfants à Ottawa. Mais les trois autres avaient fait le choix de rester en Haïti.
Ihre drei anderen Kinder sind in Haiti geblieben, bis jetzt. Nach dem Erdbeben sind aber drei Enkel zu Verwandten auf Frankreich gegangen, weil sie von den Erfahrungen beim Erdbeben so traumatisiert waren, dass sie in Haiti nicht mehr ausgehalten haben.
Et c'est à partir du tremblement de terre qu'ils sont restés. Mais les petits-enfants, à cause du traumatisme du tremblement de terre, sont partis. Actuellement, j'en ai deux au Québec et trois autres en France.
So hat sie also im Moment fünf Enkel, die im Ausland leben, zwei in Kanada und drei in Frankreich. Und natürlich rechnen sie sich Gastler damit, dass ihre Enkel schon bald aus Frankreich zurückkommen. Aber ein Haufen Immigranten wollen im Ausland bleiben. Haiti verliert nach dem Erdbeben vor allem Leute, die eine bessere Ausbildung haben und die haben keine Chance auf eine bessere Zukunft mehr sehen. Und Susi Castor fürchtet, dass später die Kinder, die außerhalb von Haiti aufwachsen, gar nicht mehr zurückkommen.
Donc ces enfants-là qui partent maintenant, moi je crains beaucoup que Haiti ne les perde définitivement. Hein? Peut-être après deux générations, peut-être qu'ils pourront s'interroger sur leurs origines, mais pour le moment, je crois que nous sommes en train de faire une perte extraordinaire à ce niveau.
Haiti verliere so eine ganze Generation. Das steht ganz im Unterschied zu ihrer eigenen Geschichte. Wo sie wegen der Duvalier ins Exil gegangen ist, da hat sie immer gewusst, dass sie wieder ihres Land zurückgehen will.
Die haitianische Historikerin Susi Castor im Porträt vom DRS-Auslandredakteur Daniel Voll. Mehr über Susi Castor und das Erdbeben zu Haiti finden Sie bei uns im Internet, drs1.ch, und dort können Sie die Sendung auch als Podcast abladen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.